Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Wir grüßen Sie, das sind wieder ich, Justin Hombach und die Impfung zu meinem Corona-Fall, der...
Fabian Ratzak, yes.
Genau, sehr schön. Hallo, grüß dich Fabian.
Grüß dich Justin.
So, ich hoffe euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr soweit gekommen auch. Genau. Je nachdem, wenn das die erste Folge ist, nachdem müssen wir noch gucken. Ich hoffe ja, ansonsten ist das ein bisschen awkward. Naja, worüber reden wir denn heute, Fabian?
Wir reden heute darüber, beziehungsweise stellen wir uns die Frage, wie übst du eigentlich? Punkt, 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 Punkt. Das heißt, genau. Du stellst mir ein paar Fragen, ich stelle dir ein paar Fragen und freuen uns alle.
Jeder hat sich so drei Themen ausgesucht und die er den anderen schon immer mal fragen wollte, wie er das eigentlich übt oder wie da so der Approach des Gegenübers ist. Und ja, da reden wir mal drüber. Und ja, entweder ist die Folge in 5 Minuten vorbei oder mal sehen, was wir bei rumbekommen.
Manchmal braucht man noch 3 Stunden. Es kommt immer drauf an, wie man ausholt.
Genau. Das kommt immer drauf an, wie man ausholt.
So sieht's aus.
Wohl wahr. Einer unserer Learnings aus dem letzten Jahr.
Ja.
Okay, Fabian, ich würde sagen, ich fange einfach mal an.
Ja, schieß mal los, ne?
Guck mal hier meine Liste und würde mal dich fragen, sag mal, Fabian, wie übst du eigentlich Dynamik?
Dynamik, ja, das ist ein gutes, sehr gutes Thema. Das übe ich tatsächlich relativ intensiv. Und zwar übe ich das, indem ich dynamisch spiele. Das war Spaß. Also Dynamik sollte man immer so üben, finde ich. Ich mache das so, es kommt immer darauf an, in welchem Kontext du es üben willst. Ne? Man könnte zum Beispiel, wenn man ganz simpel anfängt, erstmal einfach eine Tonleiter nehmen und versuchen, die, sage ich mal, in seiner normalen Lautstärke zu spielen, wie man die immer spielt und dadurch mehrere Durchgänge machen und dann halt die Dynamik steigern. Das heißt, von wirklich ganz leise, bis man fast gar nichts mehr hört, bis extrem laut und aggressiv. Und was mir dabei immer wieder auffällt, sind halt die Dinge, wie gut man es dann halt auch kontrollieren kann tatsächlich im eigentlichen Spiel. Weil ich sag mal, das Üben ist eine Sache, wenn du etwas separat übst. Dazu musst du erstmal in der Lage sein, finde ich, um das zu kontrollieren. Aber hinterher in dem Spiel einzubauen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Das heißt, der nächste Schritt ist dann zum Beispiel, dass ich mir einen Akkord nehme oder eine Akkordfolge, versuche zu improvisieren, wie ich es immer mache und dann halt ganz bewusst nur Dynamik übe. Das heißt, ich übe jetzt keine wilden Phrasen oder sonstige Geschichten, sondern ich versuche tatsächlich dann nur halt laut, leise, genauso dazwischen zu spielen und das so ein bisschen auszuarbeiten.
Das heißt aber, du übst schon noch Melodien und also du spielst wie normal, aber legst deinen Fokus auf Dynamik oder hast du dann einen Ton, den du dann quasi laut und leise spielst?
Also ich sag mal so, ich würde zum Beispiel so machen, dass ich mir eine Phrase ausdenke, irgendwas ganz Simples, wirklich nichts Kompliziertes, maximal 8 Töne und dann versuche mit dieser Phrase halt zu spielen. Das heißt, ich versuche die sehr laut zu spielen, versuche die halt durch die dynamischen Stufen halt zu ziehen und halt auch jeden Ton versuchen anders zu betonen, so ein bisschen. So würde ich das machen, halt erstmal mit einer Phrase. Mhm.
Also auch schon in der Artikulationsrichtung, dass du halt sagst, okay, weil die Phrase klingt ja auch anders und entwickelt sich ja auch anders, je nachdem.
Besonders, wenn du es dann auch hinterher auf anderen Zählzeiten übst, aber das wäre zum Beispiel wieder was anderes, indem du die Phrase dann halt verschiebst. Ne, das könnte man zum Beispiel auch machen.
Aber es ist ja dann nicht wirklich Dynamik dann, oder? Wenn du die auf eine andere, das schon geht in Richtung Timing.
Ja, du veränderst, du hast recht, das geht dann natürlich schon mehr in Richtung Timing. Aber ich sag mal, Dynamik, ja, es ist so schwierig zu beantworten irgendwie so aus dem, keine Ahnung, also.
Wie würdest du das denn von einem technischen Aspekt her üben? Also kontrollierst du die Dynamik durch Kraft aus der rechten Hand oder durch
beides,
wie fest
beides.
Drückst du runter aus der linken
beides,
Hand? So?
Beides, also beide Hände sind, finde ich, gleich wichtig und denen sollte man auch beiden Aufmerksamkeit schenken. Generell finde ich zum Beispiel extrem wichtig, wenn ich auf meine linke Hand achte, dass die so locker wie möglich ist. Also die Dynamik, tatsächlich kommt die Dynamik meiner Meinung nach mehr aus der rechten Hand. Die rechte Hand, die Spielhand, egal ob du jetzt zupfst oder halt mit dem Plektron anschlägst, ich denke mal, da ist so der Kernpunkt der Dynamik. Die linke Hand sollte immer möglichst locker sein, weil da wissen wir, wenn wir da zu viel Kraft anwenden, dann sind die Töne auch schnell out of tune. Das will ja auch keiner haben. Intonation ist ja auch so ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und
kannst du das kurz für die, die vielleicht jetzt dieses Phänomen nicht so sehr kennen, kurz erläutern, warum eigentlich das out of tune ist, wenn du zu viel Kraft einsetzt in der linken
Klar. Hand? Ja, du verziehst die Saite. Es ist ja schon fast so ein leichtes Saitenziehen. Du hast ja das Bundstäbchen und dann hast du unten das Griffbrett. Und wenn du halt zu fest eindrückst, dann veränderst du halt die Stimmung, ne?
Genau. Und
das kann übel enden. Das merkt man besonders bei Anfängern, wenn die dann Akkorde greifen, dass die halt zu feste drücken oder die Saiten halt verziehen. Ja. Das ist dann halt nicht so geil. Ne?
Kann man mal als Experiment mal machen, um dieses Phänomen
Sollte man
mal
auch. Sollte
zu
man
spüren. Ja, ja, genau.
Es gibt das da so eine super geile Übung für die linke Hand, finde ich. Eine der besten Übungen, die es gibt aus der Klassik. Die kennst du wahrscheinlich auch, wenn du einen Ton greifst, sagen wir auf der G-Saite im zweiten Bund. Weil ich finde, die G-Saite ist mit so am empfindlichsten. Wenn du dann halt so drückst, wie du immer drückst und den Druck langsam loslässt, bis du so an so einen Punkt kommst, wirklich so millimeterweise, bis die Saite so leicht abgedämpft ist. Genau. Und dann versuchst du halt Millimeter weiter, zack. Und dann ist man meistens erschrocken, dass man viel zu viel Kraft benutzt.
Ja,
ich sag mal,
man eigentlich
80-90% aller Gitarristen benutzen garantiert zu viel Kraft beim Spielen. Das ist einfach Fakt.
Ja, das stimmt.
Und man sagt immer, du musst so mit Emotionen voll rein und so, kennst du ja diese typischen.
Ne? Bin ich aber auch vertreten von, ich finde, und das ist auch wieder ein guter Punkt zur Dynamik, gerade auch für die rechte Hand vor allem, finde ich es auch gut, dass man auch mal lernt, richtig reinzuprügeln an die
Absolut.
Gitarre.
Ja.
Ich hatte mal einen Schüler zum Beispiel, der war immer zu soft, der hatte zu viel Angst quasi davor.
Das klingt bei manchen Sachen nicht.
Ja, wo ich meine, man muss beide Extreme auch mal so ein bisschen sich anschauen. Das ist ganz leise Spiel, aber auch mal wirklich das quasi, du spielst einen Ton auf der hohen E-Seite, aber du robbst alle 6 Seiten mit, weißt du? So, dass du halt auch mal ein Gefühl für dieses Reinhauen bekommst.
Das ist ja auch stilistisch sehr, sehr wichtig. Wenn du jetzt zum Beispiel Rock oder Punk oder Metal spielst, Metal ist auch nochmal so eine andere Geschichte, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich sag mal, wenn du jetzt so Punk oder sowas spielst, da musst du halt auch einfach reindreschen, sonst klingt es nicht nach Punk, sonst klingt es nach Möchtegern-Punk. Das klingt nicht wirklich gut, ne?
Ja.
Naja.
Wo ich nämlich Dynamik auch sehr interessant und spannend finde, ist von Geschwindigkeitsaspekt her, dass man halt versucht, Dynamik noch mit reinzubringen in schnellen Phrasen.
Genau.
Was ich aber besonders, also was ich zum Beispiel mit am schwierigsten finde, weil aus der Problematik, du hast weniger Zeit, um eben Kraft in deiner rechten Hand zu kontrollieren und so auszubalancieren. Wenn du jetzt hingehst und sagst, du hast eine Melodie aus Quarten, so, dann hast du ja auch viel Kraft, viel Zeit, wo deine rechte Hand sich darauf einstellen kann und auch die Kraft reinsetzen kann, auch die Bewegung ausführen kann. Wenn du jetzt aber zum Beispiel 16-Triolen hast, dann hast du ja auch nicht so viel Zeit, dass deine rechte Hand die Bewegung ausführen kann. Das ist so etwas, was mich in letzter Zeit auch sehr interessiert, was ich super spannend finde. Wobei ich auch sagen muss, dass es auch mehr Sinn macht in einem Clean-Sound-Gespiele, weil mit einem extrem High-Gain-Sound,
weiß nicht.
Die Dynamik auch schnell untergeht.
So. Und da darf ich noch mal vielleicht was sagen, was ich da wichtig finde. Sehr gut, einen Clean Sound übe ich auch extrem viel. Aber da eignet sich so ein AC/DC-Crunch, sage ich mal vorsichtig. Ne? Ja. Was jetzt natürlich etwas schwieriger zu spielen ist für manche Geschichten, aber wo du halt wirklich noch dynamisch spielen kannst. Weil ab einem gewissen Level geht's gar nicht mehr, weil der Sound einfach totkomprimiert ist. Was aber auch seine Berechtigung hat. Ich wollte aber noch was ganz Wichtiges sagen. Zum Thema Dynamik. Ich mache das zum Beispiel so, jeder hat ja so bestimmte Phrasen, die er immer wieder spielt. Völlig normal.
Ja.
Sogenannte Licks oder Phrasen, die man verknüpft. Und ich finde, gerade da macht es Sinn, diese Phrasen mal zu singen und zu gucken oder sich aufzuschreiben und dann wirklich mal zu schauen, wie klingt das eigentlich, wenn ich die, klingt jetzt ganz doof, aber wenn ich die dritte Note mal leise spiele oder etwas lauter. Oder mit an solchen Dingen vielleicht arbeitet, so kann man an seinem eigenen Spiel noch das Maximum rausholen, was man muss gar nicht mehr so viel Neues lernen. Man muss keine neuen Fingersätze lernen, man muss eigentlich nur so ein bisschen das Kontrollieren lernen. Ne?
Ja, das ist ein guter Punkt eigentlich. Das ist eher sich hinzugehen, anstatt 1000 neue Licks zu lernen, sich eher die Licks nehmen, die man schon kann und versuchen, die nochmal unter einem anderen Aspekt und einem anderen Blickwinkel zu betrachten, in Form von Dynamik zum Beispiel.
Oder man transkribiert halt die ganz Großen, nämlich jemanden wie Pat Metheny oder was weiß ich wen, und du hörst dir halt die Phrase an, spielst die Phrase nach und wunderst dich, ey, bei dem klingt die aber besser. Ich brauche eine andere Gitarre. Nein, natürlich nicht. Sondern du musst einfach lernen, neuer Amp, neues Pedal. Du musst einfach lernen, wie artikuliert der denn da? Wo betont er, wo spielt er da dynamisch? Das sind halt so Dinge, die kann man eigentlich nie genug üben, finde ich. Und sollten auch eigentlich immer im Übungsplan drinnen stehen, meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt, das stimmt. In gewissen Phasen, wenn man sich mit sowas auseinandersetzt. Also ich müsste mir auf die Finger klopfen, ich habe auch schon sehr lange keine Dynamik mehr geübt, aber das sind so Punkte, die darf man nicht vergessen,
Nee.
egal was welchem Aspekt man kommt. Aber ich habe eine Zeit gehabt, wo ich sowas viel geübt habe. Ich brauche nicht mehr üben.
Weiß ich nicht
mehr,
kann ich schon.
Kann ich schon.
Aber gut.
Die Dynamo kann ich
genau.
auch, ja.
Thema Dynamik. Kommen wir mal zum anderen.
Ja. Warte,
okay.
Eine Frage hätte ich noch
ja.
an dich mit Thema Dynamik,
okay.
nämlich, wer sind denn so dynamisch deine liebsten Spieler? Wer würdest denn du sagen, boah, wen gibt's denn da so Geiles, der so dynamisch dich so richtig dynamiert?
Dynamiert ist auch nicht schlecht. Boah, da gibt's so viele. Aber ganz ehrlich, jetzt nicht immer nur Gitarristen zu nennen, ich würde auch mal sagen, Saxophon, Trompete sind zum Beispiel Instrumente, die auch sehr dynamisch sein können. Und da lasse ich mich lieber von inspirieren, als immer nur von Gitarristen. Ja, zum Beispiel so jemand wie Michael Brecker, mag ich sehr, sehr gerne.
Puh, der spielt doch nur schnell.
Der spielt nur schnell, genau. Nee, von wegen. Gibt so unfassbar viele Gitarristen auch.
Das ist gut. Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil ich sag mal, Trompete und Saxophon, also sämtliche Instrumente, wo du ja auch aus deiner Atmung heraus den Ton generierst, da hast du einen gewissen dynamischen Klang oder die Auseinandersetzung mit der Dynamik schon direkt von Anfang an irgendwie mit dabei oder die Kontrolle. Du hast nicht nochmal, und das finde ich bei der Gitarre manchmal schwierig, deswegen das Wichtige ist zu üben, du hast nochmal gefühlt wie eine externe Kontrolle, weil du ja erstmal in dein Plektrum reingehst und das dann halt guckst, wie stark schlägst du es an, wie stark legst du es an die Seite an, wie ziehst du das durch und so. Und das sind bei solchen Instrumenten wie Gesang, Trompete, Saxophon, alles was aus der Zirkulation herauskommt, aus der Atmung, habe ich das Gefühl, dass das eine Dynamik noch viel natürlicher auch irgendwo da ist. Ja.
Das kann man übrigens auch sehr gut üben. Man kann einfach atmen üben, so blöd das klingt. Aber ich beobachte das tatsächlich manchmal auch bei Schülern, wenn die eine schwere Passage spielen oder jetzt gleich wissen, oh, jetzt kommt irgendwas Anstrengendes, dass sie die Luft anhalten und dann, schnell durchziehen. Ne? Und das hört man auch. Das ist kein Witz, man hört das. Und wenn du gute Spieler beobachtest oder gute Musiker, du merkst einfach, dass die halt sozusagen, wie bei Over the Top, dreht er die Mütze um und dann wird er zur Maschine. Dass du quasi in deinem Instrument, in deinem...
Over the Top war doch der Sylvester Stallone-Film, wo es ums Abend
geht. Ja, genau.
Sau geil. Ja. Dann nimmt er nochmal die Hand so rum und dann... geil.
Geiler Film. Nein, auf jeden Fall, dass man halt wirklich versucht, genauer hinzuhören und vielleicht halt Luft nehmen zwischen den Phrasen, die du spielst. Ne?
Ja.
Weil
ja,
da sind Punkt. Halt auch so Punkte wie Pausen auch sehr wichtig, die auch für eine Dynamik sorgen. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Das, was du nicht spielst, ist manchmal viel wichtiger. Da sind wir nicht wieder bei weniger als mehr. Das hat damit nichts zu tun. Natürlich ist es auch geil, wenn du einen schnellen Lauf spielst. Aber wichtig ist dann halt auch die Dynamik da. Weil wenn es nonstop 16 sind für 5 Minuten, wird es irgendwann auch mal ein bisschen langweilig. Genauso wie wenn es nur 3 Töne sind pro 5 Minuten,
das
wird auch langweilig, ne?
Da kommen wir aber auch wieder zu einem weniger als mehr Punkt tatsächlich, weil mehr Noten, die du in einer Phrase hast, desto weniger Platz hast du, um die Damen der Dynamik halt zu gucken. So.
Genau.
Das ist wieder etwas, wo ich voll ganz klar sagen würde, weniger ist mehr. Ja, genau. Also weniger Noten ist mehr Platz für Dynamik und solche Geschichten. Zum Thema Atmen, ich sehe das so, dass bei schnellen Linien jetzt zum Beispiel, das siehst du auch bei vielen guten Spielern, das Wichtige auch, das Konstante, das Weiteratmen ist. Wie im Sport auch, wie wenn du Bankdrücken oder so machst oder irgendwelche Curls oder irgendwie so, oder gerade sportlich, dass du auch dort, Sportlehrer sagen auch immer, atme weiter, atme ganz normal weiter, weißt du, mach nicht so.
Ja, genau.
Also natürlich, wenn du jetzt ein Powerlifting machst und so, dann kann man das schon machen. Hat schon einen gewissen Effekt, aber auch fürs Gitarrespielen, dass du halt locker, um locker zu sein, halt eben darauf achtest, natürlich weiter zu atmen während dem Spielen, so nicht so
genau. Und oft ist ja so, wenn jemand, oder ich kenne das ja manchmal selber, wenn du etwas komplett Neues übst, was dich so ein bisschen herausfordert, dass du da erstmal schon auch auf deinen Körper hören solltest. Je länger man spielt, desto mehr merkt man das auch, finde ich. Dass man Körpersprache, wie es muss sich, wenn du es gut machen willst, egal was du machst, sollte sich immer natürlich anfühlen. Und bis dahin dauert es natürlich ein bisschen, aber du solltest da versuchen, ein bisschen auf dein Körpergefühl auch zu achten.
Wobei mir gerade so ein Gedanke kommt tatsächlich.
Ja.
Mir kommt gerade so ein bisschen Gedanke. Ich meine, ich bin ja jemand, der gerne ans Limit geht,
ja,
gerne noch ein bisschen hinaus, klar, ein bisschen schneller und so. Und es gibt jetzt, also gerade im Sport, und ich kenne das gerade vom Kraftdrücken, vom ich sag mal Powerlifting, von den Strongmans zum Beispiel. Die machen das schon bewusst so, dass die nicht konstant weiteratmen, sondern dass die Luft holen und dann passiert irgendwas im Blut, dass die halt dadurch die Möglichkeit haben, krassere, schwierigere Gewichte mit weniger Wiederholung hochzuheben. Also, dass die vielleicht schaffen, dann eben die 200 Kilo einmal zu pressen oder irgendwie sowas, weißt du?
Aber das,
und deswegen wollte ich mir gerade überlegen, ob man das vielleicht nicht auch übertragen kann auf, ich sag mal, auf schwierige
Passagen. Bin ich bei dir, ja.
Die über ein Limit hinaus sind. Weil ich bin ja der Meinung, dass bevor etwas locker ist, muss es erstmal unentspannt sein.
Genau.
Man darf sich nicht davon abhalten lassen, wenn erstmal es unentspannt ist. Aber es muss irgendwann locker werden.
Das meine ich. Also das ist der springende Punkt. Natürlich sind manche Dinge, oder das kennen wir, wenn wir unsere Grenzen hinausgehen, dass es manchmal mental und körperlich auch anstrengend sein kann, auch beim Spielen. Wenn du zum Beispiel, ich merke das jetzt gerade selber, weil ich so Gypsy-Gitarre so ein bisschen übe. Und wenn du da Begleitung spielst, dann fällt dir der rechte Arm ab. So. Aber das ist ja auch nur, wenn du das mal eine Zeit lang machst. Mach das mal 2-3 Wochen. Dann gewöhnt sich ja auch die Hand da dran und dann hast du wieder neue Möglichkeiten.
Ja.
Aber trotzdem darfst du das, also wenn du merkst, dass du völlig am Ende bist, dann stimmt was nicht. Dann sollte man immer auf seinen Körper hören.
Das stimmt. Also ich versuche das, ich merke das ja auch ich trainiere momentan viel Legato. Man sagt zwar immer, man soll an seinen Stärken arbeiten, aber nicht an seinen Schwächen. Aber meine Schwäche ist halt meine linke Hand und mein Legato, zum Beispiel letztens hat der erste jemand hier im Podcast gesagt, was ja auch stimmt, aber meine Schwäche ist auf alle Fälle meine linke Hand und an der bin ich momentan stark am Arbeiten im Legato. Und ich habe gestern zum Beispiel so eine Etüde gehabt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe was ganz schnell, ganz viel und versucht das so lange durchzuhalten, wie es geht in der linken Hand. Bis halt hier wirklich angefangen hat, das schöne Muskeln zu brennen, bis zu der Burn kam. Und dann habe ich mich auch wieder an was erinnert, was Tom Quayle mir mal gesagt hatte. Der macht es nämlich so, dass wenn er anfängt, unentspannt zu werden, dann fängt er an zu reden beim Spielen und sich zu überlegen, so okay, was habe ich eigentlich heute gegessen, sich das laut aufzusagen und so, weil dadurch der Körper fokussiert sich nochmal auf was anderes, währenddessen du hier diese Bewegung weitermachst und dadurch beruhigst du deinen Körper auch wieder so ein bisschen und bist wieder gleichmäßiger und kannst dadurch auch so ein bisschen länger durchhalten. Also auch ganz interessant versuchen, in eine gewisse Spannung, Entspannung zu gehen, wenn du merkst eben, okay, es wird jetzt gerade sehr, sehr spannend, so wie du es gerade gesagt hast, ja, mit dem Spannsein.
Gut. Ja, sehr cool. Ich glaube,
ja.
Das können wir so erstmal stehen lassen. Ne,
das Thema können wir so Dynamik. Erstmal stehen lassen.
Weil jetzt würde mich nämlich interessieren, wie du zum Beispiel, ich meine, du bist ja sehr bekannt dafür, dass deine Picking-Technik sehr überragend ist. Wie übst du das? Oder hast du da einen Tipp zum Beispiel, wie du da rangehst? Wie ist da so deine Herangehensweise, wenn du, sagen wir mal, eine neue Passage übst oder generell dein Spiel versuchst zu toppen?
Also erstmal ist ganz wichtig, ganz, ganz oft masturbieren. 4-mal am Tag
das muss
schon drin sein, Leute.
Das ist das Minimum.
Nein. Picking ist eine sehr spannende Frage auf alle Fälle. Da muss ich auch noch mal ein bisschen gedanklich zurückgehen, wie es bei mir in meinen Anfangstagen vor allem war. Weil jetzt ist halt das so eine natürliche Bewegung für mich, dass ich in vielen Bereichen mir gar keine Gedanken mehr groß machen muss. Aber ich glaube, ein springender und wichtiger Punkt war so ein bisschen in der rechten Hand vor allem das mentale Loslassen vor, klingt das jetzt unsauber oder klingt das scheiße? Sondern es einfach mal machen in einer gewissen Geschwindigkeit. Und ich kann mich da noch ganz genau dran erinnern, wie das damals war, dass ich den Song Blitzkrieg von Yngwie Malmsteen gehört habe und die Tabs dazu bekommen habe, irgendwie, es war auch noch eine Zeit, wo du noch nicht zu allem Tabs runterladen kannst, da warst du froh um jede Tab, die man irgendwie bekommen hat, so 2003, 2004 rum war das und ich habe es halt angefangen zu lernen und zu üben, diesen ersten Lauf und wollte ihn halt so schnell spielen wie irgendwie und wollte es einfach mal mitspielen und es klang natürlich erstmal total grottig und total scheiße, es klang total unsauber, aber ich habe gewisse Blockaden in meinem Kopf dadurch gelöst, die es mir ermöglicht haben, einfach mal übers Ziel hinauszugehen und dass der Körper das auch mal so ein bisschen spürt, wie das ist, schnell zu spielen. Ich habe bei vielen Schülern den Eindruck, oder so eine Grenze mit einer gewissen Geschwindigkeit in der rechten Hand haben, oft den Eindruck, dass es auch so ein bisschen die Angst davor, schnell zu spielen und unsauber zu werden. Was so ein bisschen auch daher kommt, vielleicht aus gewissen Übungsmethoden, dass man halt sich sagt, okay, 100 ist mein Maximaltempo, ich fange bei 60 immer an und arbeite mich immer bis 100 hoch und dann arbeitest du dich immer bis 100 hoch, aber kommst ja irgendwie nie weiter.
So, wie wenn jemand versucht, super schnell zu laufen, bringt ja auch nichts, wenn er nur geht. Ne?
Ja, also ein Sprinter würde nie einen Marathon üben, so quasi. Das ist so eine Sache, die, glaube ich, am Anfang sehr, 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 sehr wichtig ist. Eine Methode, die ich mittlerweile extremst gerne benutze, ist halt eben, und die haben wir hier auch schon ein paar Mal besprochen im Podcast, aber die lohnt sich immer wieder zu wiederholen, weil ich auch jedem immer wieder rate, ist das nicht das Tempo zu dividieren in verschiedene Sektionen und zu sagen, okay, man geht ein bisschen schneller, sondern die Linie versuchen, das Lick versuchen zu dividieren. Weil es gewisse Schnittstellen gibt in einem Lick oft, die uns anfangen, die uns Zeit nehmen. Mhm. So, und da gibt es vielleicht, sag ich mal, wir haben einen Lick und wir haben 4-5 Schnittstellen und die nehmen uns immer minimal Zeit weg und am Ende kommen wir irgendwie nie so richtig raus oder sind nie so richtig auf dem Tempo, weil das gesammelt dann halt natürlich sehr viel Zeit wegnimmt und einen sehr langsam macht. Und dass man halt jede einzelne Bewegung von so einem Lick mal in einem gewissen Tempo übt. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lick habe aus 6 Tönen, so, dann übe ich zuerst Ton 1 und 2 ganz schnell. Mhm. Dann Ton 1, 2, 3 ganz schnell.
Und dann merkt man nämlich 1, auch 2, schnell, 3. Dann merkst du nämlich auch schnell, wo dann das Problem ist, ne?
Genau, du merkst schnell, wo das Problem ist. Du merkst zum Beispiel bei einem Seitenwechsel, was läuft da schief, wo bin ich in der linken Hand zu spät, aber ich achte auch explizit sehr auf die rechte Hand, dass ich mir zum Beispiel ausdenke, okay, wenn ich im Alternate Picking bin, dann müsste ich bei Ton 3, okay, runter, rauf, muss ein Runterschlag sein.
Ganz kurz, das ist wenn eine sehr, sehr wichtige Sache. Wenn du das spielst und übst, sagst du es bewusst mit, erstmal, wenn du das auseinandernimmst, nicht, ne? Nein. Gut. Das wollte ich nur wissen.
Ich mach mir das im Kopf vor. Hm. So. Ich glaube, das macht Sinn für. Das, ich kann mir schon vorstellen, dass das Sinn macht für Leute, die sehr neu bei Alternate-Picking sind. So, dass die sich auch immer wieder durch das Sagen auch akustisch wiederholen. Okay, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, genau.
So. Genau wie beim Wichsen, ne? Runter, rauf.
Das ist genau wie bei unserer Lieblingsbeschäftigung, das
Masturbieren.
Genau. Ja, Masturbieren. Wir wollen doch hier ein bisschen.
Ja, cool, ja, natürlich. Sagen, ja?
Wichsen, Proletariat.
Oh, da müssen wir direkt die 18er-Sperre reinmachen.
Ja, stimmt. Komm, kriegen wir bei Spotify jetzt explizit angezeigt. Und, nicht jugendfrei. Nein, wo war ich? Genau, aber dass ich zum Beispiel dort sehe, oh, okay, ich bin dort, habe dort irgendwie einen Aufschlag und keinen Runterschlag, dass ich merke, irgendwo verschlucke ich was, irgendwo ist was noch nicht richtig. Und wenn ich das merke, dann gehe ich wieder Steps zurück und versuche zu schauen, okay, woher kommt das? Wo verschlucke ich was? Wo passiert da was? Und dadurch kannst du dich halt deutlich einfacher und deutlich besser auf Kleinigkeiten fixieren. Und die sind wie so Puzzleteile, die dann das große Ganze in einer normalen Bewegung, sage ich mal, ausführen und sehr gut trainieren.
Da würde mich noch was interessieren. Und zwar, wenn du jetzt, sage ich mal, an deinem Grundtempo arbeitest, dann sind das ja wahrscheinlich eher kurze Phrasen, die du übst, denke ich mal. Also es sind jetzt keine mega langen Licks, sondern es sind eher so kurze Phrasen. Wie machst du es von den Wiederholungen her? Hast du da so einen speziellen, wo du sagst, ich mache das jetzt 2 Minuten oder ich mache das 7-8 Mal oder hast du da so ein Rezept? Es
ist ganz verschieden. Also wo ich wirklich ein Konzept dahinter habe, ist, ich mache natürlich auch immer mal wieder von langsam auf schnell gehen. Das mache ich gerade bei Phrasen, wo ich weiß, dass meine Finger schnell noch nicht wissen automatisch, was sie tun, wo ich merke, die landen auf falschen Bünden oder es ist falsches Fingering. Dann mache ich das immer so, wenn jetzt zum Beispiel mein Zieltempo, 160 ist, dann fange ich auf 120 an und gehe alle 5 Minuten 10 BPM hoch. So, mache das in so einem 25-Minuten-Zyklus. So, damit ich mich langsam anfange und auch merke, ab welchem Tempo es anfängt, mit gewissen Bewegungen, sage ich mal, unsauber zu werden und unkontrolliert zu werden. So. Also wenn ich merke, es ist noch keine richtige Kontrolle da von dem, was ich tue, dass nicht die Geschwindigkeit des Problems, sondern die Kontrolle, dann fange ich auch wieder langsamer an und werde ein bisschen schneller hier und da. Oder ich mache, was ich auch viel mache, ist auf einen längeren Zeitraum gesehen. Ich mache momentan so eine Legato-Etüde, die ich geschrieben habe, die sehr, sehr, sehr komplex ist für meine linke Hand, weil viel auch Chromatik in vielen verschiedenen Stretches und so vorkommt, wo ich auch merke, da fehlt eine Kraft. Und da mache ich das zum Beispiel, ich gehe pro Woche 10 BPM quasi weiter. Na, okay. Und da gebe ich mir halt mehr Zeit mit, weil ich weiß, ich brauche diese Zeit. Aber jetzt nur mal aufs Picking zurückzukommen, das ist halt eine natürlichere Bewegung, wenn ich das in diesem Format mache, dass ich eine Phrase auseinandernehme, dann wiederhole ich so oft, bis ich wirklich merke, okay, ich habe es jetzt 5 bis 10 Mal hintereinander gespielt, fehlerfrei, diese 3 Töne, und ich merke, es ist drin. Das ist so ein sehr intuitives Gefühl ja. bei mir.
Irgendwo. Und was auch sehr wichtig ist, finde ich, und das wirst du mit Sicherheit auch machen, sonst wärst du nicht so gut beim Picken, dass du wahrscheinlich auch eine Zeit lang auch immer die gleichen Phrasen übst und nicht immer was anderes. Weil das ist nämlich ja, so eine Beobachtung, die ich mache, die ich auch bei mir selber auch schon gemacht habe, dass irgendwann wird diese eine Lick oder die Linie, die du übst, halt langweilig, aber da musst du halt dranbleiben. Weil ansonsten trainierst du ja völlig andere Abläufe. Macht keinen Sinn.
Ja. Das ist, ich sehe das auch so, dass du halt, man muss das so sehen, wie jedes einzelne Lick ist auch wie so ein Puzzle, weißt du? Wie so ein Puzzlestein. Und bei mir sind meine freigespielten, schnellen Picking-Läufe, sind alles eine Kombination aus verschiedenen Picking-Bewegungen, aus verschiedenen linken Hand-Patterns, aus verschiedenen Sequenzen, nicht aneinanderreihe. So ist es ja auch bei jedem.
Ja, klar.
Man kann natürlich auch hingehen, wenn ich jetzt ein Solo schreibe und ich habe Bock, einen Lick zu oder einen Lauf zu machen, der jetzt auch mal ein bisschen was Neueres ist oder nicht etwas ist, was ich die ganze Zeit spiele, dann setze ich mich wirklich hin und komponiere das aus, klar. So wie es ein Petrucci ja zum Beispiel auch machen würde und so. Aber wenn ich jetzt frei spiele, ist es so wie irgendwie, da fällt dem Fabian direkt die Stifte runter von lauter Schreck.
Lauter Schreck.
Irgendwie, ja.
Irgendwie.
Da ist es halt so ein Melting Pot aus verschiedenen Sequenzen, die man halt aber vorher einzeln lange geübt hat.
Aber das hörst du ja auch bei so jemandem wie irgendwie. Ne? Auch wenn das ist völlig normal. Keiner schraubt irgendwie was völlig Neues aus dem Ärmel. Das gibt's gar nicht.
Also es gibt so 4, 5, 6 Sequenzen, die ich wirklich in den letzten Jahren extremst oft geübt habe, weil ich die auch viel anwenden kann. So, das ist dann auch wieder der Punkt, dass man einen Anwendungsbereich findet und merkt mal, okay, wo kriegt man das hin? Deswegen, ja, ich weiß, man wird gerade zur YouTube-Zeit so extrem überschüttet mit neuen Licks. Und wir machen, das ist ja auch kein besseres Beispiel. Nee, wir hauen bei Patreon jede Woche ein neues Lick raus. So.
Kein Wunder. So wird kein Mensch üben. Ne? Also das macht keinen Sinn. So verinnerlichst du die Sachen nicht.
Na? So, ich würde das auch nie jemandem raten. Ich würde jedem sagen, holt euch all die Licks, klar, aber sieht das wie eine Sammlung. Wenn euch mal was interessiert, wenn ihr mal merkt, boah, ich hab Bock, ein geiles Country-Lick zu lernen. Ah, da war doch auf Patreon, das von Fabian. Ich würde gern meine linke Hand ein bisschen trainieren. Hey, da war doch das Lick von Justin auf Patreon.
Genau.
So, kriegt man dann natürlich, wenn man auf Patreon ist, jede Woche ein neues Lick, bam, in your face, aber...
Und überlegt man ein Jahr, wie viele Licks zusammenkommen. Wer rechnen kann, der hat dann einiges an Licks.
Ja, ich glaube 52.
So ungefähr.
Wenn wir es nicht wieder verdödeln und verpennen, aber...
Ja, gehen wir mal von 50 aus. Nein, wir machen das schon regelmäßig. Kommt immer was rein.
Und irgendeine Sache wollte ich noch sagen. Was auch mir aufgefallen ist, was extrem schwer ist, was ich halt dieses Jahr viel geübt habe, was aber auch meine rechte Hand, die Kontrolle meiner rechten Hand nochmal auf ein neues Level gebracht hat, auch wenn es wirklich echt anstrengend war, ist nur die rechte Hand zu spielen und die linke Hand wegzumachen.
Ah, das macht doch dieser Kiko Loreno auch sehr oft, ne? Bei dem habe ich das mal gesehen.
Macht er auch, genau. Weißt du, von wem ich das habe?
Nein.
Das ist ein bisschen eigentlich Schande, aber es ist tatsächlich mal eine gute Übung und ich habe sie nämlich von Tom Hess.
Ach.
Das ist tatsächlich mal was, wo Tom Hess echt mal was Gutes gesagt hat.
Ja, klar, mein Gott.
Weil ich hab den ge-YouTubed, eigentlich nur mit zu denken, was labert der eigentlich für eine Scheiße? Ja. Jeder lästert über den.
Da müssen wir auch nochmal eine gesonderte Folge machen.
Ja. Und dann sehe ich das und dachte mir, er macht zwar gerade den, es ist eine total skurrile Situation, weil er macht ja immer diese Live-Events.
Ja, genau. Weil seine Schüler
vorführt. Dann macht er die Schüler immer voll runter.
Boah,
ja.
Schrecklich.
Und fragt so einen Schüler, ja, wer ist denn dein Lieblingsgitarrist?
John Frusciante,
sagt der eine Schüler dann, das ist nicht aus der Session, sagt er dann so, ja, John Frusciante. Und dann wird er voll von Tom Hess runtergemacht, weil sein Lieblingsgitarrist John Frusciante ist. So.
Ja, der fragt ihn direkt, einen besseren Spieler, meinte ich jetzt, einen besseren.
Ah, auch so sehr, ich bin kein riesen John Frusciante-Fan, echt nicht, aber das ist echt, das ist, geht zu weit. Ja. Das ist, nee. Nee, aber ich habe das vor allem mit einer, ich habe eine Übung gehabt, wo die auch explizit darauf ausging, aufs Pick-Slanting, dass ich wirklich nur 3 Noten pro Seite habe und dann auf die nächste Seite gehe, dass sich jede Seite dann bei Pick-Slanting auch verändert. Und ich habe das mal wirklich geübt mit linker Hand muten und nur die rechte Hand. Das Problem ist nämlich, dass unsere linke Hand ist eine extreme Hilfe für unsere rechte Hand. Unsere rechte Hand kommt nämlich alleine gar nicht klar. So, sonst ist das immer unser Ankerpunkt, wenn wir Menschen alleine nicht klarkommen, dann ist die rechte Hand immer für uns da. Aber, oh Gott, jetzt wissen wir mal die...
Weißt ja nicht, was du mit der linken in der Zeit machst. Ja,
die vorpubertären Sexwitze mal lassen. Nein, aber die rechte Hand, die orientiert sich viel an der linken Hand, wo sie hin muss, ja, wo der Seitenwechsel ist, solche Sachen. Er orientiert sich immer daran, wie die lang ist. Die kommt alleine nicht klar, aber das macht sau viel, mal einfach mal die rechte Hand alleine zu üben.
Stellst du dir dann, das ist eine wichtige Frage für mich, ja, stellst du dir dann die Linie vor, die du dann spielst, oder machst du tatsächlich nur die rechte Hand und fokussierst dir eher den Rhythmus?
Rhythmische Element. Ja, ich meine, rhythmischen Element kannst du ja nicht wirklich haben, weil du ja die ganze Zeit durchspielst.
Ja, es kommt drauf an. Ach so, ja, ich weiß ja nicht, was du übst, wenn du jetzt eine spezielle Phrase hast, zum Beispiel, wo du einen Seitenwechsel hast, dass du das mit der rechten Hand übst im rhythmischen
Kontext. Ja, also doch, das kann man schon machen. Jetzt von den Phrasen, von denen ich rede, das ist 16. Triolen.
Ach so, ja, okay, das ist was anderes, klar.
Ja. Warte mal ganz kurz. Ja, und, und auf der anderen Seite, es ist halt so, dass in der rechten Hand, achso, ich bin gerade kurz aus dem Konzept gekommen, das Problem ist halt, dass die rechte Hand, jetzt weiß ich, wie du euch sagen wollte. Du hast mich gefragt, worauf ich dabei achte, genau. Ich achte tatsächlich auf, wo ist der Anschlag? Wo geht's rauf, wo geht's runter? Wann ist mein Seitenwechsel? Aha, okay. Und versuch zum Beispiel dort die Form von Seitenwechsel, ich sag mal, sehr zu spüren. Dass ich halt auch spüre, okay, hier kommt der Runterschlag. Das ist etwas, was der David Schneider mir mal empfohlen hat, weil er auch eine sehr, sehr gute rechte Hand hat. Und er hatte gemeint, er hat jahrelang das geübt, wirklich zu spielen, wo ist der Runterschlag, wirklich zu spüren, wo ist der Runterschlag, wo ist der Raufschlag.
Also quasi wie so eine Orientierung, wie so ein Orientierungspunkt.
Ja, genau, dass das deine Orientierung ist, dass du spürst, jetzt sind 3 Schläge vergangen, jetzt wechsle ich auf die nächste Seite in der rechten Hand. Das Ding ist nämlich, du hast nämlich auch, wenn du die rechte Hand allein
wie ein Reflex. Im Prinzip.
Genau, wie ein Reflex, wie ein kontrollierter Reflex. Du hast, wenn du die rechte Hand alleine übst, hast du nämlich keine akustische Hilfe. Du hast keine auditive Hilfe, weil die linke Hand ja nichts spielt. Du hörst ja nur klack, 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 klack. Und nicht ba-da-da-da-da, da-da-da-da-da. Und das ist halt so das, was durchaus sehr schwierig macht, von der Orientierung auch her. Das heißt, du musst dich auf ganz essentielle, elementare Punkte konzentrieren und fokussieren, dass du überhaupt eine Orientierung hast, wo du bist. So. Und das ist etwas, was ich jetzt dieses Jahr gemacht habe, was mir gut weitergebracht hat.
Das glaube ich. Benutzt du auch dieses Chunking-Konzept wahrscheinlich, ne? Wenn du jetzt irgendeinen Lick hast, dass du
für Geschwindigkeit.
Gerade bei längeren Phrasen macht es natürlich Sinn dann auch, ne?
Ja, klar, weil du kannst ja dann
gar keine Zeit.
Spielst ja schneller, als dein Kopf denken kann in dem
genau.
Moment.
Genau. Und das ist zum Beispiel auch was vielleicht auch einige daran hindert, sehr schnell zu werden, vermute ich mal. Ne? Dass sie halt denken, ich muss jetzt jeden Ton wirklich fühlen und jeder Ton muss irgendwie in meinem Kopf abspielen. Aber eigentlich ist es ja nur so ein Blur quasi, der da durchgeht. Und du hast deine Ankerpunkte, aber das ist wichtig.
Ich würde es so betrachten. Jeden einzelnen Chunk, also um das mal kurz zusammenzufassen für die Leute, die nicht wissen, was Chunking ist, um mal wirklich ganz schnell zusammenzufassen. Ja. Chunking ist quasi, dass du auf einem gewissen Tempo nicht mehr, dass dein Kopf schneller spielst, als dein Kopf denken kann. Das heißt, du kannst nicht mehr auf einzelne Noten innerhalb von der Phrase einwirken, sondern dein Kopf gibt so ein Paket aus, das Paket, und das lieferst du dann ab, wie irgendeine Sequenz zum Beispiel. Sowas. Wenn ich das langsam spiele, dann kannst du jeden einzelnen Ton super trainieren. Wenn du halt dann hast du als Ankerpunkt halt immer das
den ersten.
Irgendwo zum Beispiel die Viertelpulse so. Da fällt mir direkt wieder das Stück.
Und wieder.
Ah ja, muss ich direkt mitmachen hier. Nein. Also, Und ich würde es folgendermaßen trainieren. Ich würde, wenn jetzt zum Beispiel du eine Linie hast aus verschiedenen Sequenzen, wo natürlich jede Sequenz wie so ein Paket ist. Ich sehe das immer wie so ein Zug, wo so jede Sequenz quasi ein Abteil ist und der Zug rast dann entlang. Würde ich, wenn ich die einzelnen Abteile vom Zug, das sind die Sitze dann quasi wie die Noten, und ich würde schon die einzelnen Noten auch üben, auch in einem Tempo, dass ich zum Beispiel weiß, okay, wenn ich jetzt, ich gehe mal wieder auf diese Phrase, diese Sechstonphrase, dann würde ich sagen, okay, die würde ich auch schnell spielen und nur diese Phrase würde ich ja da zum Beispiel mal auf jede einzelne Note eingehen. Also, dass du da zum Beispiel nur die ersten beiden spielst, dann die ersten dreien, dann 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Wenn du das aber kombinierst, dann hast du dann, wenn ich das zu einer längeren Linie entwickeln möchte, dann gehe ich auf das Chunking
ein. Ist aber auch, wenn wir davon vorher anknüpfen würden, auch eine Form der Dynamik. Weil du ja auch bestimmte Sachen hervorziehst sozusagen. Sagen wir, du hast fünf Töne und betonst halt nur einen davon. Dann ist das ja auch eine Art von Dynamik, also an den du dich orientierst. Weil der ist ja meistens auch ein Ticken lauter. Wenn du zum Beispiel mal so einen Paul Gilbert nimmst, der seinen berühmten Lick spielst, da hörst du ja auch, welche Note am lautesten ist. Das ist seine Orientierung dann sozusagen.
Das stimmt. Genau. Da hast du nochmal Artikulation und Dynamik drin, dadurch, dass du halt immer diese eine Note hast bei dem
Punkt. Und das Schwierige ist nämlich dann, wenn du versuchst, eine andere zu betonen, was nicht in deinem Chunking-Element ist, dann wird der Lick nämlich deutlich schwerer auch. Ist fast unspielbar. Ja.
Also gerade bei diesem Paul Gilbert-Ding ist das eine sehr interessante Phase. Auch für die, die es nicht wissen, das klassische Paul Gilbert-Lick ist drei Töne auf einer Seite und dann ein Ton eine Seite höher. Jetzt zum Beispiel, bestes Beispiel, so 12., 13., 15. Bund auf der H-Seite und dann geht man auf die E-Seite zum 12. Bund und geht wieder zurück. So eine Phrase ist das dann. Und der Vorteil dort bei der höheren Note ist, welche Pick-Richtung haben wir denn da? Runter, rauf, runter auf der H-Seite und dann den Raufschlag auf der E-Seite. Ja. Outside-Picking. Da kann man schön viel Kraft einsetzen. Aber jetzt geht man zum Beispiel mal hin und spielt dieselbe Phrase, aber startend auf der E-Seite. Dann fängst du die mit einem Runterschlag an und hast Inside-Picking.
Oh, das ist ekelhaft.
Und dadurch ist das ist so ekelhaft.
Der Martin macht das immer gerne.
Ja, das ist richtig ekelhaft. So. Das ist aber auch ein saugutes Training. Ja. So. Einfach auch deine rechte Hand dadurch auch wieder nochmal andere. Durch das Permutieren einer Phrase und durch das, ich sag mal, das Modellieren, das Verändern einer Phrase, kommst du auch nochmal auf neue Situationen für deine rechte Hand und kannst dadurch auch deine rechte Hand super trainieren, anstatt dass du jetzt nochmal eine komplett neue Phrase lernen musst.
Absolut.
Also, ein komplett neues Lick lernen musst. Ja.
Ja, ich glaube, Picking kann man echt nochmal eine gesonderte Folge komplett machen, weil es echt super interessant auch ist. Ne?
Für viele. Ja, ist auch einfach, was ich auch viel, natürlich viele Leute mich fragen, ist so, was für Soli macht eigentlich Sinn, so Picking zu lernen und wie geht man daran? Da gibt es so viele verschiedene
Aspekte. Ja, nimmst du die Solis von Clapton und dann Levels. Passt schon.
B.B. King habe ich gehört.
B.B. King ist auch King sehr, sehr renommiert für sein Picking. Ja.
Genau. Absolut. Und wenn du Picking ganz hast und es nicht magst, dann musst du einfach ganz lang Alan Holdsworth spielen, dann pickst du vielleicht nur eine Note von 32.
So sieht's aus. Genau.
Ja, Fabian, dann bin ich ja wieder dran. Genau, und dann wollte ich dir, kommen wir doch mal zu einem anderen Thema, wo du letztens was gemacht hattest, das fand ich sehr cool, das habe ich früher zu meiner Studienzeit auch gemacht und da würde ich gerne dich noch ein bisschen fragen, wie übst du eigentlich Timing?
Timing. Oh ja, das sind auch solche Geschichten. Timing übe ich zum Beispiel, was ich sehr, sehr gerne mache. Ich nehme Drumbeat, ein Drumloop. Mhm. Besser ist es sogar noch, man schneidet sich selber einen Loop aus einer guten Aufnahme, ist meine Meinung, und versucht, jedes Element vom Schlagzeug rauszuhören. So mache ich das. Das heißt, ich höre ganz elementar, ich höre erstmal, okay, was macht die Bassdrum? Was macht die Snare? Was macht die Hi-Hat? Und versuche alles wirklich erstmal auf den Punkt nachzuspielen, um einfach erstmal zu fühlen, okay, was macht denn eigentlich der Schlagzeuger jetzt in diesem Moment? Natürlich würde ich so hinterher nicht spielen, aber was ich immer wieder merke, ist, wenn ich das gut kann und ich versuche dann zum Beispiel über diesen Drumloop, den ich mir dann irgendwie 2-3 Minuten zurechtschneide, versuche was zu spielen, dass diese Dinge alle viel mehr Sinn, viel mehr Hand und Fuß haben, weil es halt mit dem Schlagzeug d'accord ist. Das heißt, wir sind dann quasi im Groove. Das ist erstmal gut, um sein generelles Timing zu üben. So übe ich übrigens auch Improvisation, aber ist ja jetzt nicht das Thema. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich übe.
Ich will schon Timing auf beiden Ebenen betrachten.
Das würde
mich interessieren, auf der rhythmischen, also auf der begleitenden Ebene, aber auch auf der Solo-Ebene, weil da ist das Timing ja auch nochmal sehr, sehr wichtig.
Dann machen wir das
ruhig. Ist vor allem bei mir sehr stark eine Schwäche. So zum Beispiel.
Okay. Zum Beispiel, ich nehme mir Akkordchanges, jetzt nichts Wildes, sondern irgendwas, wo ich mich einigermaßen wohlfühle, weil ich will jetzt ja üben, dass ich halt diese Elemente vom Schlagzeug, sagen wir die Bassdrum, dum, 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 sagen wir, das ist der Dumm, Tack, Dumm, Dumm, Tack. Versuche ich jetzt nur auf die Bassdrum zu improvisieren und versuche mich da zu limitieren. Und das ist nämlich auch so ein Ding, was ich sehr wichtig finde, wenn du an etwas arbeiten willst, dass du dich selber limitierst, dass nicht mehr alles möglich ist. Dass du zum Beispiel sagst, okay, ich nehme jetzt Bund 5 bis 8, sage ich mal als Beispiel, und versuche da drinne mit diesem Rhythmus was zu machen, was aber auch halt gut funktioniert. Das heißt, ich versuche da auch gleichzeitig Dynamik reinzupacken und versuche halt so zu spielen, als wenn ich Musik machen würde, sagen wir es so. Das ist mir halt sehr wichtig. Ja, nein, das ist halt nicht, weil ich...
Keine Phrase. Also du hast zum Beispiel keine Musik, aber dafür suche ich einfach Musik.
Nein, aber was mir auffällt, ich mache das mit vielen Schülern und ich merke dann immer, dass bei denen so, langweilig, wann kommt denn endlich mal ein geiler Lick oder wann kann ich irgendwas Cooles machen. Aber so übt man keine Improvisation.
Ja.
Das ist Fakt. Ja? Und deswegen, dass man sich wirklich darauf konzentriert und dann kannst du ja, ich achte zum Beispiel darauf, auf Notenlänge. Wie lang klingt denn jetzt die Note? Ist das wirklich ein Viertel? Ist das eine Achtel? Ist das ein Sechzehntel? Gut. Na? Und da kann man ja auch sich durch die verschiedenen Rhythmen durchspielen und das ausprobieren. Das heißt, aus diesen 2-3 Tönen wird auf einmal viel mehr, wenn du halt alles berücksichtigst. Das heißt, du gehst mit so einer Lupe da quasi ran und gehst wirklich bis ins Mini-Detail.
Das ist etwas, worauf ich ganz gerne kurz einsteigen möchte.
Ja.
Weil ich finde, das wird auch oft ein bisschen unter dem Teppich gekehrt bei uns
in
der Gitarrenwelt. Die Notenlänge.
Genau.
Das ist mir halt vor allem mal aufgefallen, als ich dann eben mal mit Bläsern oder mit Streichern gespielt habe. Gerade bei Streichern ist das extremst wichtig und bei Bläsern auch, ob ein Achtel wirklich eine Achtel ist oder ob ein Achtel vielleicht so halt eine punktierte Achtel ist und die andere ist halt so ein bisschen, weißt du, das ist halt, da machen uns Gitarristen uns da nie Gedanken drüber gemacht, ob eine Viertel wirklich jetzt eigentlich komplett eine Viertel ist oder ob wir kurz vor der Viertel abbrechen mit dem Ton.
Ja. So. Und so entsteht ja auch Groove. Ne?
Ja, und das ist gerade fürs Zusammenspielen mit solchen Instrumenten sau wichtig, weil du hörst es im Kleinen. Also es ist so, das ist so ein kleines Detail. Wenn du drauf achtest, kriegst du das mit. Mhm. Aber im Großen und Ganzen kriegst du das auch so mit, dass du merkst...
Das ist das Problem.
Du merkst, du hörst vielleicht jetzt nicht, okay, er hat die Gitarre früher abgesetzt als die Trompete oder so, wenn du was mit denen gemeinsam spielst.
Weißt du, wo du das
machst? Du kriegst das mit, bei, irgendwas stimmt im Groove da nicht.
Genau.
Das klingt jetzt nicht so fluffig wie bei dort. Ja.
Man merkt das schon extrem, finde ich, wenn nur Bass und Schlagzeug zusammenspielen und du merkst, wenn der Bassist, sag ich mal, Achtelnoten spielt, wie der die spielt. Weil du kannst sie auch sehr kurz spielen, du kannst sie länger spielen. Und das verändert den Groove so stark, dass das wiederum deine sogenannte Improvisation, die du jetzt üben willst, enorm beeinflusst. Weil die Phrase, die du jetzt spielst, macht vielleicht überhaupt keinen Sinn, wenn der Bass die Töne so lange stehen lässt. Ja? Und zum Beispiel, wie spielt das Schlagzeug? Spielt das Schlagzeug jetzt so eine kurze Hi-Hat, dann macht es vielleicht eher Sinn, wenn du es kurz und knackig spielst, sage ich mal. Es kommt immer auf den Song und Kontext an. Aber sowas übe ich zum Beispiel auch, dass ich darauf achte, wie gesagt, was machen die Becken beim Schlagzeug?
Ja.
Weil wenn du dann zum Beispiel irgendwie so ein Ride-Becken hast, dann ist das immer so ein Indiz, okay, jetzt kann man schon so ein bisschen offener spielen auch, ne? Als Begleitinstrument.
Genau, gerade in der Begleitung. Ich erinnere mich zurück an meine Zeit, wo ich tatsächlich mal so Popmusik und Funkmusik gespielt
habe. Ehrlich? Sowas hast du gemacht?
Ich war 4 Jahre lang bei einem Singer-Songwriter. Sogar wo ich beim ersten Jahr nur Akustikgitarre gespielt habe und kein Solo. Ein Schandfleck in meiner Shred-Geschichte.
Justin? Bist du es?
Nein, das war eine schöne Zeit, war toll. Und das waren coole Musiker. Und da habe ich halt auch vor allem viel gelernt, weil er hat noch so ein paar funkige Stücke durchaus gehabt. Und das Problem ist, oder worauf ich sehr geachtet habe, ist nämlich die Hi-Hat. Ich finde, die Hi-Hat macht sau viel Sinn, wenn du so rhythmische Gitarre hast und dort mitzuspielen, Kicks oder sowas hast, ohne dass du zum Beispiel zu überspielst. Das war nämlich ein Problem beim Timing bei mir. Ich hatte jetzt zum Beispiel in der Funk-Phase, wenn du einfach nur einen Akkord hast und du hast eigentlich nur bloß da, irgendwie so eine Betonung. Ich habe immer Ghost Note 16 dazwischen geschlagen, weil ich die brauchte zur Orientierung, damit meine Kicks richtig sind. Bei mir war das immer ein wie so ein Zug, weißt du, nur die ganze was durchaus seinen Effekt und cool ist, aber irgendwann hat der Schlagzeuger auch gemeint, Justin, lass doch mal diese Ghost-Notes dazwischen weg und spiel mal nur die Kicks. Und ich bin sofort rausgeflogen, klar. Die rechte Hand hat sich zwar noch weiter bewegt, so wie sie soll, aber mir hat das akustisch viel gebracht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, woran kann ich mich halten? War es die Hi-Hats so, weil der hat natürlich die 16. weitergespielt.
Und da sind wir, auch gerade wenn du sowas übst, Timing beim wichtigsten Thema überhaupt, das Zuhören. Weil das ist halt auch so ein Ding, wenn du auch Thema Improvisation, Timing hängt ja miteinander zusammen, aber wenn du jetzt über irgendetwas spielen willst, dann finde ich, machen viele, und da nehme ich mich nicht von weg, weil im Grunde genommen, wenn jetzt, sagen wir, du willst aber einen Backing-Track spielen, das kennen wir ja, manchmal hat man da Bock drauf. Okay, dann machst du den Backing-Track an und man fängt sofort an zu spielen. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst. Weil A, du weißt, okay, du weißt vielleicht, welche Tonart, weil es da steht. Das ist schon mal doof. Du hörst überhaupt nicht zu. Das heißt, ah, Moll, okay, ja, jetzt kann ich hier abschredden oder jetzt kann ich hier irgendwas Geiles machen, meine neuen Blueslicks oder wie auch immer. Und dann merkst du auf einmal, ui, das passt aber stilistisch gar nicht oder wie, das habe ich jetzt ganz anders erwartet. Ach, scheiß Backing, nächste Backing. Ja. Ne? Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was, wie ich zum Beispiel Improvisation und Timing auch übe, ist, indem ich mir einfach erstmal anhöre, was da läuft, ruhig auch länger, eine längere Zeit, und dann einfach überlege, was will ich denn jetzt hören? Also im Geiste. Mm, mm. Das heißt, ich singe die Phrasen, weil ich wette mit dir, egal ob du, ich oder irgendjemand anderes, wenn wir jetzt einen Backing-Track haben und jeder singt mal ein Solo darüber, ganz intuitiv, ohne zu viel drüber nachzudenken, wird das immer besser klingen, als das, was wir spielen.
Ja, es ist beziehungsweise Fakt. Es soll Ziel sein, dass das, was man dort hat, dass man das auch auf die Gitarre übertragen kann. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das Problem habe ich auch oft genug, Backing-Track an und will direkt loslegen. Genau. Die ersten paar Noten sitzen schon nicht so, obwohl man denkt, hä, ich bin noch in E-Moll. Aber es kommt dann noch mehr dazu, als einfach nur die Tonleiter zu kennen. Genau. Und dann ist bei mir der Effekt so, ah scheiße, heute bin ich nicht gut im Improvisieren. Ah scheiße, heute läuft nichts. Ja, nee, komm, ich schieb lieber was anderes. So. Genau. Dieser Effekt ist dann bei mir sehr groß. Anstatt, und das ist sehr wichtig, sich erstmal hinzusetzen und erstmal so einen Teil oder den Backing-Track erstmal zu hören und zu verstehen. Und das Singen ist auch sehr wichtig. Das hat mir damals im Jazz sehr geholfen, als ich angefangen habe, Jazz zu studieren und auch vielleicht Chord-Changes hatte, wo ich damals noch keine Ahnung hatte, wie sollte ich darüber spielen oder was funktioniert darüber. Vor allem die blöde Moll 251. Dieser Moll 7 bis 5 als zweite Stufe hat mich immer gekillt. Aber dann darüber zu singen und mal zu gucken, was würdest du, wie würde das intuitiv gehen? Welche Phrasen fallen dir da ein? Und ich habe das mal im Auto gemacht und dachte mir, was sind das denn für hammergeile Phrasen, die ich hier gerade raussinge? Siehst du? So. Ja. Wo ich mir auch dann dachte, irgendwo in einem steckt es ja drin. Man kann es nur nicht übertragen auf die Gitarre. Noch nicht. Genau. Das ist halt die Sache.
Deswegen,
es ist nicht ganz Timing, aber so als Tipp, singt euch auf, und das hat der Michi Wagner auch mal gesagt, versucht mal das, was ihr gesungen habt, selber zu transkribieren und mal auf die Gitarre wieder zu übertragen, ja.
Und da kommst du, und da ist nämlich auch Thema Timing, weil du kommst rhythmisch auf ganz andere Dinge.
Ich finde auch, du bist viel safer.
Viel sicherer und auch viel cooler. Du phrasierst viel cooler, stimmt, als wenn du jetzt, ich merke das immer wieder, wenn ich so eine Linie singe oder so, dann denke ich, ey, die ist ziemlich geil, und dann versuche ich die nachzuspielen und denke, fuck, das ist gar nicht so einfach, ne? Irgendwie komme ich raus, weil ich so gewisse Angewohnheiten hat, jeder bestimmte Zählzeiten zu betonen, und dann fuck, warum klappt das jetzt nicht?
Ja, es ist ein ganz interessantes Phänomen, weil natürlich wir auf der Gitarre, wenn wir sowas übertragen wollen, wir haben noch viel mehr Hürden, die dazwischen sind, die zu sowas bringen, weißt du, weil wir haben den Plektrumanschlag, wir haben die Technik dazwischen, was zu singen ist, zumindest eine Melodie zu singen. Jetzt, es geht nicht darum, die schön zu singen oder so, aber das ist weniger Technikhürden, weil das halt aus unserem Körper direkt herauskommt, weil das direkt aus dem Gesang kommt. So.
Und was ist da das wichtigste Werkzeug? Hör. Ganz einfach. Also, wenn du Musik hörst, wenn du dich mit Jazz beschäftigen willst, dann musst du erstmal ganz viel Jazz hören, um überhaupt zu begreifen, was da passiert.
Ja, alles. Also wenn
egal welche Richtung.
Klar. Wenn du schnellen Sachen, also ich merke das auch, wenn du schnelle Sachen lernen willst, wenn jemand noch nie wirklich intensiv Paul Gilbert oder irgendwie oder Petrucci oder so gehört hat, aber will schnell spielen, denke ich mir, hock dich erstmal und hör das, damit du das verstehst. Damit du die Sprache erstmal kennst.
Aber wir driften ab ein bisschen. Wir haben ja Timing.
Ne? Genau, Timing. Sorry. Wir wollen in Time bleiben, Fabian.
Ja, noch ganz kurz. Lass mich noch eine Sache sagen, die ich sehr wichtig finde. Zum Beispiel das Metronom auf 2 und 4.
Genau, das war ja das, was du letztens gemacht hast.
Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das zeigt dir teilweise dann auch ganz besonders die Schwächen auf, finde ich.
Ja.
Weil du merkst dann sofort, weil es ist natürlich leichter, an einem schnellen Tempo sich zu orientieren, sage ich mal. Es geht nur um Thema Orientierung. Als wenn du dann die Hälfte auf einmal hast, wo du dann stehst, fuck, okay, wo bin ich jetzt? Mhm. Mach mal das Tempo auf 40 und spiel dann mal auf 2 und 4. Dann guten
Abend. Man soll es nicht zu langsam machen, ab einem gewissen Punkt kann das, ich glaube, es waren Viertel auf 32 BPM, ist, glaube ich, die Grenze, wo unser Kopf die unterschiedlichen, Adam Neely hat da mal ein Video zu gemacht, was das langsamste Tempo ist. Ich glaube, alles, was da drunter ist, kann unser Kopf nicht mehr als einheitlichen Rhythmus wahrnehmen. Da sind die Abstände zu lange dazwischen, dass wir das nicht mehr abschätzen können.
Das ist doch mal eine Challenge.
Wenn der nächste Beat kommt. Genau, wir üben, lass es nicht üben, immer schneller zu spielen, sondern ich will das mal schaffen, auf 30 BPM. Zu spielen. irgendwas wollte ich gerade dazu noch sagen. Genau, zwei schnelle Tipps noch. Wir wollen ja just in time bleiben. Liebe Grüße gehen raus an Carsten.
Hat er mal eben so just den rausgehauen.
Unser lieber Zuhörer Carsten hat gestern erst diesen Witz unter einem meiner YouTube-Kommentare gemacht. wegen dem langsamer Spielen, was mir mal aufgefallen ist, als ich angefangen habe, Bebop zu spielen, dann habe ich so eine Lesson von so einem alten Pianisten gesehen, die war total geil. Und der hat auch mal gemeint, versucht mal in einem schnellen Tempo ist nicht schnell zu spüren, sondern dass ja zum Beispiel, angenommen, wir sind auf 250 BPM und du spielst Achtel, dass du aber nicht versuchst, die Viertel in 250 BPM zu spüren, sondern dass du versuchst, die Viertel in der Hälfte, also 125 BPM zu spüren, aber als Sechzehntel dann. Dann wirst du automatisch vom Timing her cooler auch und entspannter
das
und
halt
laid-back mehr wirst auch. Ne? Genau.
Das ist ein langsam, wichtiger Punkt.
Schnelle Dinge auch mal einfach mal langsamer zu spüren und quasi als Halftime zu spüren. Als ich das gemerkt habe, dachte ich mir, krass, auf einmal habe ich so viel cooler geklungen. Das war schon geil.
Das ist übrigens eine sehr gute Sache, die du sagst. Das sollte man unbedingt üben auch. Auch wenn du mal, willst du vielleicht auch mal vor dem Beat spielen. Nicht immer, aber wenn du, sag ich mal, Punky spielst oder so, willst du das vielleicht tatsächlich. Und wenn du da versuchst, eine schnellere Time vorzustellen, das Doppelte, ist das leichter.
Du, das ist schon, vor dem Beat, ich habe erst gestern die Situation gehabt, weil ich gerade von Dream Theater In the Name of God für einen Schüler vorbereite. Und da geht's auch um so eine, ich höre halt für die Live at Budokan Version, da geht's in so eine Unision-Stelle, wo die alle zusammenspielen. Und die werden viel zu laid back. Und das nimmt dem ganzen Part sau viel Energie. Wo ich mir denke, nein, die kriegst so ein Baden, das sollte so sein. Aber weil die halt sich konzentrieren und so, und auch live ist, und als wären sie halt alle so ein bisschen langsamer, ein bisschen laid back. Und ich denke, das nimmt dem Energie raus. Vor dem Beat zu spielen gibt Energie. Das pusht natürlich auch. Ja. Eine letzte Übung, die kennst du mit Sicherheit auch, die ich gerne für Timing immer empfehle, auch gerade für Rhythmusgitarre, ist diese Victor Wooten-Übung. Du hast einen Schlagzeugbeat, machst Pausen rein, da hast du zum Beispiel ein Schlagzeugbeat von 8 Takten, dann hast du 3 Takte Pause, dann kommt wieder 5 Takte der Beat, dann hast du 2 Takte Pause oder länger. Und je länger diese Pause ist, und du versuchst weiter durchzuspielen, das eine Riff, was du hast, oder den einen Rhythmus. Und je länger du die Pausen hast, desto eher kannst du kontrollieren, wie eigentlich dein inneres Timing-Gefühl ist.
Exakt.
Und du kannst daran super erkennen, ob du rushst oder ob du laid back bist, wenn du alleine spielst. Weil nämlich, wenn du merkst, oh, ich bin eigentlich schon längst bei der 1, aber der Schlagzeugbeat hat nicht nochmal neu angefangen, weißt du, bist du zu schnell. Wenn du halt andersrum bist, dann weißt du, bist du zu langsam. Super Übung auf alle Fälle.
Super gut, ja, stimmt, die mache ich auch gelegentlich. Das ist wirklich eine super gute Sache.
Ja,
auch sehr gut. Entschuldige, ganz kurz. Wenn du bestimmte Licks zum Beispiel übst oder, sag ich mal, in dein Repertoire einbauen willst und du willst halt gucken, also Thema Improvisation, ist ja auch ein bisschen Lick-Repertoire, wenn du genau sowas machst, du lässt dann zum Beispiel eine Zählzeit weg und denkst dir irgendeinen Lauf aus, den du quasi so ein kleiner Lauf, den du einbauen willst, und dann kannst du gucken, wie gut kriegst du den eigentlich in den Time.
Ja.
Oder schluderst du da halt, ne?
Ja, genau, oder schludert man da.
Ja.
Und wo schludert man dann? Und dann kommt man wieder zurück auf Alternate Picking, wieder rausfinden, wo ist zum Beispiel die Schwachstelle, wo man anfängt zu schludern und so, und dann an diesen Baustellen zu arbeiten.
Exakt.
Okay, ich würde sagen, wir machen nur noch eine Frage. 3 Fragen ist ein bisschen viel, glaube ich, weil wir sind ja jetzt auch schon fast wieder bei der Stundenmarke. Dann stell dir mir noch eine Frage und dann können wir da auf alle Fälle mal einen zweiten Part
draus machen. Mich würde sehr interessieren, wie du zum Beispiel, weil du ja auch so ein Phänomen bist, wenn es um Thema geht, Dream Theater bringt einen Song raus und du coverst den in 24 Stunden oder 48 Stunden. Wie gehst du daran? Hörst du den Song erstmal ganz viel? Weil das würde mich sehr interessieren. Da gibt es ja so unterschiedliche Philosophien, so nach dem Motto, nee, direkt transkribieren, eine Phrase hören, raushören, machen. Oder hörst du es dir erstmal oft an, um so ein Grundkonstrukt zu haben? Oder wie gehst du daran?
Also das Wichtigste ist erstmal, ich gehe zu meinem Drogenhändler und kaufe mir 2 Gramm Kokain.
Das sowieso.
Damit ich überhaupt erstmal diese Nächte lang wach bleiben kann. Nein, es ist ein Mischmasch aus beiden. Tatsächlich ist es nicht so, dass ich hingehe und erstmal wie eine Meditation den Song ganz, ganz oft höre. Es ist wichtig, den Song einigermaßen oft zu hören, weil sich gewisse Phrasen.
Aber lass uns mal simulieren. Ja. Stell dir mal vor, der Song, du hörst ihn jetzt zum ersten Mal. So, du weißt genau, okay, ich habe jetzt 24 oder 48 Stunden.
Genau, lass uns mal in die Situation reinbringen, die wird ja nächstes Jahr oft genug vorkommen, weil jetzt wird ja nächstes Jahr das Album raushauen. Die bringen einen neuen Song raus und ich setze mir jetzt Challenge, ich will den innerhalb von 24 Stunden covern. Dann höre ich mir den erstmal tatsächlich 1-2 Mal an. Was ich auch schon gemacht habe, ist, ich schreibe mir eine Struktur auf, damit ich für mich selber auch direkt, also nach 1-2 Mal hören.
Ja,
nach 1-2 Mal hören kriegt man das schon hin, so eine grobe Struktur aufzubauen. Dass ich auch für mich selber weiß, okay, wie Welche Parts wiederholen sich vielleicht? Wo sind Parts vielleicht ähnlich? Wo kann ich da so ein bisschen, wenn ich weiß, okay, ich habe den Part rausgehört, dann brauche ich da mir auch selber dann den Druck und den Stress nehmen, wo ich weiß, okay, fuck, das sind jetzt wirklich 100 verschiedene Parts, die ich raus sein muss, oder was ich merke, ah, cool, da kommt der Part nochmal vielleicht als Variation vor und so weiter und so fort. Da ist der Refrain, der sich wiederholt. Und erstmal auch eine Struktur zu haben, wie viel muss ich eigentlich machen. Und dann gehe ich tatsächlich eigentlich Phrase für Phrase hin. So. Mhm, okay. Es gibt, das ist der Vorteil bei Dream Theater, oder jetzt für mich in meinem Fall mit John Petrucci ist, der Typ ist auch in seinen 50ern, der findet das Rad nicht neu.
Natürlich,
genau. Das ist ja immer wieder eine Challenge, aber das sind ganz viele Bewegungsabläufe, ganz viele Muster und Pattern, die ich irgendwo schon mal gesehen und gespielt habe. Und irgendwo auch mir schnell beim Raushören klar machen kann, ist das jetzt ein Fingersatz, wie Petrucci ihn spielen würde? Oder ist das jetzt ein Fingersatz, der jetzt zum Beispiel nicht so für ihn passt? So.
Erfahrungswert, ja.
Genau, es ist so ein gewisser Erfahrungswert einfach. Und ja, und dann gehe ich Part für Part durch und höre das langsam raus, spiele es mit der Gitarre und so, erst mit der Gitarre raus, fange an, mir das auch schon direkt niederzuschreiben und alles, damit ich das auch direkt auch auf allen möglichen Ebenen, sage ich mal, verstehen kann.
Schreibst du es direkt in der richtigen Notation auf oder für dich selber einfach in...
Ich versuche das zu tappen auf Guitar Pro direkt.
Ah, okay.
Um auch so ein bisschen dort nochmal auch zu hören, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Phrase noch nicht schnell spielen kann, aber ich habe sie langsam rausgehört, dann kann ich die in Guitar Pro eintappen und kann dann dort auch nochmal kontrollieren, klingt die schnell genauso richtig wie das, was ich höre. Weil manchmal ist es dann ja so, dann merkst du das, spielst du schnell und merkst, nee, irgendwas stimmt da noch nicht so, was du vielleicht langsam nicht mitbekommen hast, weil du das große Ganze nicht betrachten konntest. So.
Wie machst du es von den Taktarten her? Ist ja bei Dream Theater ja auch so, dass die da auch schon mal sehr geviewt sind.
Das kann, ist tatsächlich mit so der trickigste Part, finde ich. Weil da fehlt dann auch manchmal die gewisse Hörerfahrung noch. Und da erinnere ich mich an zwei Situationen von vorletztem Jahr, als das letzte Album rauskam, oder letztes Jahr war das 2019. Zwei Situationen, die mich in den Wahnsinn getrieben haben. Das eine war von To the Light, das war das Main Riff. Da habe ich auch erstmal lange gebraucht, um herauszufinden, dass es ein ganz einfacher 5/8-Takt ist, so ein bisschen. Wenn man dann den Sitze da zählst. Und da gehe ich dann halt vor, ich gucke erstmal, okay, wo ist pulstechnisch die 1? Was fühlt sich wie die 1 an? Und dann schaue ich natürlich, wie viele Zählzeiten habe ich dazwischen. Und so kommt man relativ schnell da drauf. Mhm. Da ist das Problem aber, dass es dieser Fünfer ist, so komisch aufgeteilt in so verschiedenen Gruppierungen, da musste ich erstmal ein bisschen rumrechnen und ein bisschen überlegen. Aber am nervigsten war folgende Stelle, von dem Song Pale Blue Dot. Der hat einen ganz, ganz großen Instrumentalteil. Ja. Das ist der letzte Song vom letzten Album. Und dort gibt es eine Stelle, da spielen die Kicks und das Schlagzeug spielt zwischendurch so Fills, so wie so ein Schlagzeug-Solo. Mhm. Bam, dam, dam, dam. Die Kicks sind erstmal so ganz wahllos und ich habe da Stunden überlegt.
Scheiße.
Ich bin einfach nicht drauf gekommen und ich habe dann, als ich dachte mir, okay, ich muss das Cover raus, und ich habe es dann nach Gefühl gemacht erstmal. Mhm. Aber ich dachte mir, ich will ja auch eine Lesson dazu machen. Ich muss herausfinden, was das für eine Taktart ist. Und ich habe überlegt. Und das Ding war letzten Endes, wir haben nämlich die Subdivision dazwischen gefehlt. Du hast ja nur die Kicks, aber du weißt ja nicht, wie die Sechzehntel dazwischen sind, zum Beispiel, oder die Achtel. Und das hat mir gefehlt. Und das hat mir vor allem darauf gefehlt, weil ich nicht drauf gekommen bin, dass Mangini die ganze Zeit in seinem Solo Quintolen und Triolen spielt. Es gibt eine Stelle, ein Takt, da spielt er mal so rum, bum, 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 bum. Und ich dachte mir, ah, das klingt wie eine Triole, das kann ich ignorieren, so. Aber dann irgendwann ist mir klar geworden, nein, das ist die Subdivision von den Kicks gewesen, in diesem einen Takt, dieser einen Stelle. Und die restlichen Fills, die restlichen Soloteile waren alles Quintolen, Septolen, abgefuckter Polyfuck-Shit. Und das ist so, das war so ein Heureka-Moment, als mir aufgefallen ist, stimmt, das ist ja die Subdivision. Oh, ne, krass, das ist ja einfach nur ein Neuner. Und dann hat alles irgendwie funktioniert. Aber bis ich darauf gekommen bin, das hat gedauert. Ei, der Witzker.
Da würde mich mal interessieren, den Zuhörer bestimmt auch, wie du es pausentechnisch hältst. Ich sag mal, du kannst ja jetzt nicht 5-6 Stunden am Stück arbeiten. Du musst ja zwischendurch auch mal abschalten, weil sonst macht man auch Fehler mit der Zeit. Weil die Ohren gaukeln einem dann ja auch ein bisschen was vor.
Ich bin dann wirklich im Modus.
Echt?
Ich bin da echt, das ist so ein bisschen wie Informatiker kennen die Situation, der Flow. Ich, hat man mit ein paar...
Okay, eine gewisse Zeit, ja, verstehe ich.
Genau, für eine gewisse Zeit. Bei Informatikern ist es auch so, die sitzen dann die ganze Zeit vor dem Quellcode und haben den die ganze Zeit vor dem Auge. Da haben viele mehrmals zu mir gemeint, wenn sie dann eine Pause machen würden, wären sie raus. So, mhm. Und es ist schon so, dass ich dann eine lange Zeit wirklich im Flow bin. Und vielleicht mal maximal irgendwie kurz rausgehe, 10 Minuten okay. oder so, aber keine längere Pause als irgendwie 2 Stunden oder irgendwie sowas.
Bist du schon mal völlig verzweifelt? Und außer bei dieser einen Stelle jetzt gerade eben, wo du so gedacht hast, alter Schwede, das gibt's nicht.
Diese eine Stelle. Gab so ein paar Solostellen durchaus. Vor allem, es gab ein paar Solostellen beim letzten Album, vor allem, wenn Petrucci Freier spielt.
Ja, das hat mich erinnert an so einen Post, den du da geschrieben hattest, genau.
wenn er sehr strukturiert spielt, geht's, weil er halt, wie gesagt, es ist eine Phrasensequenz, die hat man irgendwo schon mal gehört. Und das Schöne ist auch bei Petrucci, ist es sehr strukturiert eigentlich.
Und es ist sehr auf den Punkt. Das ist halt das Geile.
Es ist ultra auf den Punkt. Ja. Seine Läufe haben einen Start und ein Ende. Und dazwischen ist nicht irgendein Gehudle, sondern dazwischen ist immer eine Phrase, eine Figur, die funktioniert. Was manchmal ein bisschen tricky sein kann, ist vor allem jetzt in den letzten Jahren das ganz interessante Phänomen bei Petrucci, ist die Geschwindigkeit von seinem Picking. Das war jetzt gerade erst kürzlich so, als ich dieses Liquid Tension Ding da rausgehört habe, vom Trailer. Da spielt er am Ende einen Lauf und ich bin in diesen Lauf erstmal einfach nicht reingekommen. Ich dachte, irgendwas stimmt da nicht. Weil das nämlich genauso, es war vom Tempo technisch her, eine Mischung zwischen diesem, weil vielleicht dieses Phänomen kennt man vielleicht, man hat langsam super präzises und dann geht man halt schnell in Schnelles, wo man es kann, aber dazwischen ist wie so ein schwarzes Loch, wie so ein Feld, wo man irgendwie vom Picking einfach nicht richtig reinkommt. Und das war für mich von diesem Tempo genau dort. Und da befindet sich Petrucci in letzter Zeit ziemlich oft so in den letzten Jahren, in diesem Feld. Krass. Das ist ganz interessant. Als ich dann nochmal gescheckt habe, ich muss ein bisschen schneller sein. Ich habe es langsamer gefühlt, die Phrase, als sie eigentlich war. Das war dann das Problem. Ich habe es irgendwie langsamer im Kopf gehabt, aber die hätte eigentlich von der Rechnung schneller sein müssen, dann ging es auch. Aber um dann mal zum Rauszuhören zu kommen, langsam dann, versuche auf Kleinigkeiten zu achten.
Benutzt du dann eine bestimmte Software auch für die Leute? Transcribe wahrscheinlich? Oder was, wie machst du es?
Ja, ich gehe in meinen Reaper rein und stelle das dann auf langsamer. Ja, okay. Reaper ist super, um Sachen auf langsamer zu stellen. Das haben wir selber auch schon mitbekommen, weil es gibt hier unten so einen kleinen Schalter. Wenn man den aktiviert, werden Dinge langsamer. Und das ist uns halt auch schon mal bei der Aufnahme passiert, dass ich dagegen gekommen bin und auf einmal alles langsamer eingesprochen habe als...
ganz langsam.
Nee, das geht bei Reaper tatsächlich ziemlich gut. Okay. Und und dann höre ich das raus und versuche auf die Kleinigkeiten noch so ein bisschen zu achten. Und es ist auch natürlich, es ist nicht alles 100% perfekt, würde ich sagen. Aber
ja, aber auch da eine Sache, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Riff hörst, versuchst du es erst nachzusingen oder versuchst du ganz intuitiv zur Gitarre zu gehen?
Ich bin schon relativ schnell an der Gitarre, aber wenn ich auch Verständnisprobleme habe, dann hilft das Singen auf alle Fälle. Hilft das Singen fürs Verständnis. Doch, das ist klar. Das mache ich eher bei Sachen, wenn ich die raushöre, die ich jetzt vielleicht nicht so gut kenne. Eben Verständnisphrasen Fragen sind, dann versuche ich das auch ein bisschen zu singen. Das kann schon helfen. Das kann schon helfen. Wobei bei Dream Theater bin ich tatsächlich relativ flott an der
Gitarre. Wollte ich gerade sagen, du machst das ja auch schon jahrelang. Das ist auch wieder der Punkt, was viele auch immer vergessen. Ne? Ich sag mal, durch diesen Erfahrungsschatz, den du hast, gerade was Petrucci angeht, du kennst Petrucci, du weißt, was er macht und weißt, was er nicht macht.
Das ist mein Bro.
Ist dein Bro. Du bist eigentlich der Petrucci. Der deutsche Petrucci.
hat vorhin jemand zum Kommentar geschrieben.
Genau. Aber das ist halt auch so ein Punkt. Jetzt erinnere dich mal zurück, wie war das denn, als du damit angefangen hast? Das würde mich ja mal sehr interessieren.
Natürlich. Ich sag mal, okay, die ersten Petrucci-Dinger rausgehört habe ich tatsächlich erst vor einem Jahr. Davor habe ich immer alles mit Tabs und so gelernt. Aber halt auch durch das Tabs
lernst du auch, natürlich.
Und das Nachspielen, das hat mich nicht daran erinnert. Und ich hatte halt aber auch schon vorher bezüglich Raushören halt viel Erfahrung, weil ich das halt in der Uni sau viel gemacht. Und die ganzen Jazz-Dinger, da gibt's auch keine Tabs zu. Und die ganzen alten Oldschool-Soli, da habe ich mal ein kleines grünes Büchlein, das ist voller Transkription. Da hatte ich auch gute Erfahrungen mit sowas schon gemacht. Aber bezüglich Dream Theater am Anfang, das ist natürlich viel, viel Neues, was man da irgendwie entdeckt. Und auch vieles, wo man sich so fragt, okay, ah, krass, das müsste ich jetzt richtig lang üben. Und es ist so ein Wachsen damit irgendwo. Ja. Und ich weiß auch noch, wie das erste Mal vor 10 Jahren, da habe ich ein Solo von Petrucci in einer relativ kurzen Zeit gelernt und war so voll stolz auf mich. So mit 20, das In the Presence of Enemy Solo vom zweiten Teil. So dann, geil, das ging jetzt schnell. Und dann habe ich gemerkt, okay, das sind Phrasen und Sequenzen, die ich irgendwo schon mal gespielt habe. Ja. So, und dann ist das halt mehr und mehr aufgebaut. Ja.
Und deswegen, da lohnt es sich, die Zeit zu investieren für alle, die sich jetzt fragen, okay, ich will sowas auch mal machen oder probieren. Es ist schweineviel Zeit, die drauf geht, aber das ist ja egal, weil es macht ja auch Spaß. Ne? Weil du entdeckst immer wieder neue Sachen und denkst, geil, jetzt kann ich das und hätte ich nicht gedacht, dass ich das raushören kann.
Ja, es macht mega viel Spaß. Und wie gesagt, ganz kurz, die Erfahrung ist halt auch wichtig. Jetzt habe ich das letztens auch nochmal gemerkt, weil eben bei diesem Trailer von Liquid Tension Experiment, von der dritten LTE, das, was ich da rausgehört habe, es haben ein paar mehr noch gecovert, aber ich bin der Meinung, die sind alle an der Stelle falsch.
Ah, okay.
Bin ich ganz felsenfest der Meinung, weil ich höre das so und ich kann mir auch vorstellen, dass Petrucci das macht, dass der vom Basston sich verändert. Dass er bei einem Riff geht er im zweiten Teil halt mal aufs H und aufs A vom Basston und bleibt nicht die ganze Zeit auf der offenen E-Seite. Und ich bin mir felsenfest sicher, dass das ist, weil es würde auch zum Petrucci her passen. So ein bisschen.
Das ist erfahrungswert.
Macht das irgendwie, glaube ich, alle falsch.
Weil das ist auch so ein Ding, hören. Manchmal will man auch Dinge hören, die man kennt. Das ist halt auch so ein Ding. Und da sind halt die Unerfahreneren, die jetzt zum Beispiel Petrucci Sachen noch nicht so oft gemacht haben, die verbinden das dann eher mit Sachen, die selber schon mal gespielt und geübt haben. Und dadurch hören sie es vielleicht in Anführungsstrichen nicht ganz richtig raus.
Was
ja auch nicht so schlimm ist, weil du wächst ja dadurch und spielst es vielleicht auf deine Art. Also muss ja nicht immer schlecht
natürlich,
sein.
Natürlich. Es macht ja auch total Sinn, das will ich jetzt auch mal ein bisschen machen, als zum Beispiel so ein Solo zu nehmen und eben auch vielleicht so ein bisschen vereinzelt zu verwursteln.
Ja.
Erst gestern wieder das Another Day Solo von André Nieri angeschaut.
Ja, super geil. Ja, genau.
Another Day von Dream Theater, aber André Nieri macht da so sein eigenes geiles Ding raus. Das ist, aber du hörst immer noch, dass das ein Solo ist. So.
Ja.
Das ist total geil. Das ist
super geil. Ja, der ist sowieso krass.
Super geil.
Da sollten wir auch mal eine Folge drüber machen über den.
André Nieri, ist schon ein geiler Typ. Ist ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, oder?
Stimmt,
also man kriegt nicht mehr so viel von ihm mit, nicht mehr so extrem viel. Schade, geiler Typ.
Gut. Ja, super, auch krass, wir sind schon in einer Stundenmarke drüber.
Super. Dann würde ich sagen, machen wir daraus auf alle Fälle mal eine zweite Folge, beziehungsweise wenn unsere lieben Zuhörer auch mal Fragen haben, wie übt ihr eigentlich?
Genau, das wäre
doch
eine gute Sache.
Haut immer mal raus, so als kleine Zuschauerfrage, Zuhörerfrage, wie übt ihr eigentlich das und das? Wie übt ihr eigentlich das Frauen ansprechen und das Daten?
Ja, das ist doch kein Problem, das ist die einfachste Sache der Welt für uns.
Ja, Sweet-Picking auf 160 BPM und du kriegst sie alle.
Genau.
Dann haut's auf alle Fälle raus, aber ich denke, das könnte ein ganz interessantes,
immer
mal wieder wie so ein FAQ, nur halt auf unserer gitarristischen Seite aus werden. Ja. Ja, sehr schön, Fabian.
Sehr cool.
Wieder coole neue, auch
ich habe einiges gelernt von dir auch.
Genau,
das gefällt
auch viele
mir.
Auch viele Impulse, wie man jetzt an gewisse Dinge rangehen kann. Also, die Folge wird sich auf alle Fälle gespeichert, auch für mich, wenn ich mal wieder Dynamik oder Timing üben möchte. Und dann würde ich sagen...
Also wenn ich Sachen... Ja, also das hat mir sehr viel gebracht auch. Das ist wirklich so. Man lernt ja immer wieder Neues dazu.
Genau.
Sehr schön.
Dann würde ich sagen, wir beide sehen uns gleich wieder.
Genau.
Wir haben heute eine lange Aufnahme.
Geht weiter.
Bei den Zuhörern da draußen, schaut euch mal unser Patreon an. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Da bringen wir jede Woche was raus. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Und
genau, wir bedanken euch. Bedanken uns natürlich.
Wir bedanken uns. Ich bedanke mich bei mir. Das ist toll. Und dann,
du bist geil.
Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding.